Politisch bin ich der Meinung, dass die Revolution eine historische Notwendigkeit oder zumindest eine Option war, dass die alte russische Gesellschaft des Zarismus sich historisch überlebt hatte. Und ich meine, Revolutionen können ja auch nicht oktroyiert werden. Also es gab schon historische Gründe dafür, dass diese Revolution, oder man muss eigentlich sagen, diese Revolutionen zwischen 1905 und 1917 stattgefunden haben. Was dann daraus geworden ist, da gibt es viele Bücher darüber. Wir wissen jedenfalls, dass es historisch nicht überlebt hat. Also dass diese Gesellschaft, die diese Revolution aufgebaut hat, 1990 zusammengebrochen ist, in sich zusammengebrochen ist. Das würde also wiederum heißen, dass offenbar also einfach die Tatsache die Notwendigkeit beweist. Nicht wahr? Aber warum es so gekommen ist, ob es notwendigerweise so kommen musste, wie es gekommen ist unter Stalin, das können wir jetzt nicht in ein paar Minuten beantworten. Da gibt es, wie gesagt, kiloweise Literatur dazu. Was die Künste angeht, und das hängt nun doch eng damit zusammen, ist es so, dass unmittelbar nach der Revolution 1917 ein großer Teil der Intellektuellen, übrigens nicht nur in der Sowjetunion, sondern auch im Westen, also denken Sie an Leute wie Theodore Dreiser oder John Steinbeck oder André Gide und so weiter, hatte man große Hoffnungen in das, was in der Sowjetunion aufgebaut werden sollte. Die Programmatik erschien vielen plausibel, nämlich eine sozialistische Gesellschaft. Die Kritik am Kapitalismus, die hat sich ja nicht erledigt dadurch, dass der Sozialismus, so wie man ihn in der Sowjetunion verstanden hat, schiefgelaufen ist. Das gilt bis heute übrigens. Wenn heute so getan wird, als hätte der Zusammenbruch der Sowjetunion bewiesen, dass der Kapitalismus ein gutes System ist, dann ist das Unsinn. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Es gibt ein mögliches Drittes, ein denkbares Drittes, auch wenn es nirgends realisiert ist. Also die Tatsache, dass dieses Modell des Sowjetsozialismus in sich zusammengebrochen ist und zu Recht in sich zusammengebrochen ist, zum Glück in sich zusammengebrochen ist, beweist noch nicht, dass der Kapitalismus ein menschliches System ist und dass die Revolution gegen den Kapitalismus, zumal in der feudalen Variante, wie sie in Russland bestanden hat, dass die unberechtigt war. Also gab es viele Intellektuelle um 1917 innerhalb der Sowjetunion und außerhalb, die dieses Modell oder diese Entwicklung mit Sympathie verfolgt haben. Und unter den Schriftstellern in der Sowjetunion selbst gab es viele, die ambivalent auch waren, die also manche Entwicklungen mit Sympathie gesehen haben, zum Beispiel die Modernisierung, zum Beispiel die Zerschlagung des feudalen Systems, und andere Fehlentwicklungen, wie wir aus heutiger Sicht wissen, auch schon frühzeitig registriert haben, zum Beispiel in der Kollektivierung der Landwirtschaft, und die auch mehr oder weniger vorsichtig kritisiert haben. Man darf nicht vergessen, dass es bis zur Etablierung des sozialistischen Realismus in den frühen 30er Jahren, also immerhin 15 Jahre lang, eine sehr lebhafte Entwicklung in der Sowjetunion gegeben hat, in den Künsten, in der Literatur. Das war sowohl in der bildenden Kunst wie auch in der Literatur, wie vor allem auch im Film, im Theater, denken Sie an Namen wie Meyerhold, Eisenstein, Pudowkin, Dovschenko und so weiter, zum Teil auch in der Musik. Also dass es da eine sehr lebhafte, interessante Entwicklung gegeben hat, die dann später durch den Dogmatismus der Partei, und man sollte das nicht immer auf den Namen Stalin reduzieren, das war schon eine allgemeine Entwicklung, die dann zerstört worden ist. Aber zunächst gab es doch eine starke Sympathie bei vielen Künstlern und Intellektuellen für dieses neue Modell. Es gab auch solche, also insbesondere wenn sie aus aristokratischen Kreisen kamen, die grundsätzlich gegen das waren, was da passiert ist, und das Land verlassen haben. Es gab auch solche, wie zum Beispiel Viktor Shklovsky, der bei den Sozialrevolutionären, also gegen die Bolschewiken gekämpft hatte, der zunächst das Land verlassen hat, hat sich in Berlin niedergelassen, wo es eine große russische Emigration gab in der Zeit, und ist aber dann wieder zurückgegangen in die Sowjetunion. Auch der Komponist Prokofjew zum Beispiel. Also alle einfachen Antworten sind falsch. Es gab eine ambivalente Haltung bei vielen Intellektuellen. Es konnte auch nicht alles gesagt werden, auch in den Anfangsjahren natürlich. Und zunehmend dann in den 30er Jahren durch die Zensur, durch die Repressionen. Also das muss man, da geht die Forschung auch heute noch weiter. Es gibt auch hier in Deutschland einige interessante Slawisten und Historiker, also Leute, die sich mit osteuropäischer Geschichte beschäftigen, die immer wieder neue Dokumente entdecken und neue Fakten entdecken, die auch zu neuen Beurteilungen führen können.
Können Sie das Spezifische an der literarischen Entwicklung vielleicht nochmal kurz darstellen? Sie haben ja in Ihrem Buch sozusagen verschiedene Periodisierungen vorgenommen und dafür Texte nochmal spezieller ausgesucht, die vielleicht nicht immer repräsentativ für eine Phase sind, aber doch ja was über sie aussagen. Und da würde mich genau nochmal interessieren, was sich so für charakteristische Strömungen in der Literatur speziell ausmachen lassen können, in der Lyrik oder genau welche Form es auch gab.
Also das Buch ist insofern tatsächlich nicht typisch oder nicht repräsentativ, weil die Texte ja ausgesucht wurden unter dem Gesichtspunkt etwas über die Geschichte, dass sie die Geschichte der Sowjetunion unmittelbar ansprechen. Interessant war in den 20er Jahren eine starke Präsenz von avantgardistischen Strömungen. Das gilt übrigens auch für den Westen. Ich meine, wir befinden uns in der Zeit, wo im Westen der Expressionismus und der Dadaismus, der Futurismus, der westliche Futurismus, von der italienische Futurismus eine wichtige Rolle gespielt haben. Und das war auch in der Sowjetunion so. Es gab diese avantgardistischen Strömungen, haben sich, wie übrigens auch im Westen, gegenseitig bekämpft. Nicht politisch bekämpft, aber politische Argumente haben auch eine Rolle gespielt, sondern ästhetisch bekämpft. Die hatten unterschiedliche Vorstellungen. Das kann man sich so ähnlich vorstellen wie heute, was weiß ich, die Anhänger von abstrakter Malerei gegenüber gegenständlicher Malerei, Popart und so weiter. Das ist also keine Besonderheit, war aber in der Zeit in der Sowjetunion sehr, sehr stark präsent. Nun muss man sich klar sein, muss sich klar machen, dass diese avantgardistischen Strömungen nicht durch die Revolution entstanden sind. Die Revolution hat nur für diese Strömungen in den Anfangsjahren einen großen Spielraum gelassen. Es wurde viel diskutiert darüber. Leo Trotzki hat ein Buch geschrieben, Literatur und Revolution, wo er auf diese avantgardistischen Strömungen eingeht. Der Kulturkommissar Lunacharsky hat sich damit auseinandergesetzt. Also die Politik war nicht von vornherein repressiv. Und man muss bedenken, dass einige dieser Strömungen schon vor der Revolution begonnen hatten. Also nach der Jahrhundertwende etwa. Majakowski zum Beispiel, der bekannteste unter diesen avantgardistischen Autoren, hat ja schon vor der Revolution radikale Positionen eingenommen. Übrigens, was man gerne verdrängt, Majakowski hat den Ersten Weltkrieg begrüßt. Und zwar hat er ihn begrüßt, weil er sich davon versprochen hat, dass er die alte Gesellschaft zerstören wird, was er ja tatsächlich in der Sowjetunion getan hat. Für uns heute ist das schwer vorstellbar, dass ein progressiver Künstler den Krieg begrüßt. Aber das ist überhaupt ein Fehler, dass man zu häufig die Vergangenheit unhistorisch betrachtet, dass man sich nicht hineindenkt in die Situation von damals. Das gilt übrigens auch für ein ganz wichtiges Thema der ersten Jahre der Sowjetliteratur, nämlich die Industrialisierung. Heute, durch die ökologische Bewegung, durch die Grünen, herrscht ja unter progressiven Leuten eine eher anti-industrielle, anti-technische Stimmung vor. Aber damals galt Industrialisierung, Automatisierung, Technisierung in der zurückgebliebenen russischen Gesellschaft als Fortschritt. Und es gab eine große Begeisterung für diese Technisierung, übrigens auch im Westen. Also auch Bertolt Brecht hat in seinen jungen Jahren geschwärmt von technischen Entwicklungen. Also da muss man sehr vorsichtig sein. Wir dürfen nicht mit den heutigen Maßstäben und den heutigen Kenntnissen von Umweltverschmutzung und Klimaveränderung und so weiter an die Standpunkte von 1910, 1920, 1930 herangehen. Also, diese avantgardistischen Strömungen haben schon vor der Revolution begonnen, haben aber dann einen politischen Impuls bekommen und hatten, es gab also dann eine Reihe von Zeitschriften, die eine sehr berühmte, bei der auch Majakowski mitgewirkt hat, war die nannte sich Linke Form der Künste. Das waren im Wesentlichen die sogenannten Kubofuturisten, die dahinter standen. Aber es gab auch konkurrierende andere Gruppen. Es hat jetzt keinen Sinn, wenn ich jetzt die Namen alle nenne. Aber um Ihnen eine Vorstellung zu geben, also bei den Kubofuturisten waren auch Autoren dabei wie Velimir Chlebnikov oder Alexander Kutschonnich, die eine Linie vertreten hat, die man am ehesten mit der konkreten Poesie vergleichen kann. Also eine nicht in erster Linie politische Literatur, sondern eine Literatur, die die Selbstständigkeit, die Selbstwertigkeit des Wortes betont hat. Also die, wenn Sie so wollen, l'art pour l'art. Aber das kann das alles nicht auf einen Nenner bringen. Es gab damals, wie gesagt, eine Vielfalt von Autoren, Sie haben vorhin die Lyrik genannt, die Lyrik hat in der Tat eine große Rolle gespielt, aber Autoren wie Majakowski, Chlebnikov, Anna Akhmatova, Marina Tsvetaeva kann man nicht auf einen gemeinsamen Nenner bringen. Das waren alles hochinteressante, sehr bedeutende Autoren, die dann auch zunehmend den Repressionen unterlegen sind. Aber man kann sie nicht auf einen gemeinsamen Nenner bringen, außer eben, dass sie eine große Freiheit der Ausdrucksmöglichkeiten haben. Dasselbe gilt auf dem Theater. Wenn Sie an Regisseure denken wie Meyerhold, Wachtangow, Tairov, es gab also experimentelles Theater, wie wir es uns heute nur wünschen könnten hier in Deutschland. Und der Film sowieso, der Film war der sowjetische Film, das muss man sich heute vorstellen. Wenn junge Leute meinen, Film und Hollywood seien dasselbe, dann muss man ihnen sagen, es gab eine Zeit, wo der amerikanische Film eine sehr viel geringere Rolle gespielt hat und der sowjetische Film das große Vorbild war. Neue Techniken entwickelt in der Montage, in der Verwendung von der Kamera und so weiter. Nicht? Also das Eisenstein habe ich bereits genannt, Budowkin. Es gab eine ganze Reihe von hochinteressanten Regisseuren. Das war noch die Stummfilmzeit, nicht nur der Tonfilm ist erst 1929 entwickelt worden. Und in der Literatur, wie gesagt, es gibt eine große Reihe von Autoren. Viele sind in Deutschland damals gelesen worden, dann wieder vergessen worden und werden jetzt nach und nach wieder entdeckt, auch durch neue Übersetzungen von Peter Urban oder Thomas Reschke. Also Autoren wie zum Beispiel Boris Pilniak, den ich persönlich sehr schätze. Der hat einen Roman geschrieben, der heißt Maschinen und Wölfe. Und schon der Titel sagt, um was es da geht. Nicht nur den Gegensatz zu der Industrialisierung, dafür stehen die Maschinen, und der alten russischen Wildheit, Lebensart, wenn Sie so wollen, der bäuerlichen Lebensart, dafür stehen die Wölfe. Man muss ja auch vergessen, oder muss auch daran denken, darf nicht vergessen, dass Sowjetunion ein sehr, sehr großes Land ist. Und dass die in der Entwicklung der Sowjetunion das stattgefunden hat, was man bei Ernst Bloch zum Beispiel Ungleichzeitigkeit nennt. Das heißt, es ist angeblich, haben also manche Leute im Osten der Sowjetunion, in Sibirien, noch in den 20er Jahren gefragt, wie geht es denn dem Väterchen Zar? Also es hatte sich bis zu ihnen noch gar nicht herumgesprochen, dass eine Revolution stattgefunden hatte. Und, entschuldigen Sie. Und so ist das auch in der Literatur. Es gab also unterschiedliche Entwicklungen nebeneinander. Und es kamen natürlich auch schon die Autoren auf, die dann später im sozialistischen Realismus prägend wurden, wie Scholochow vor allem. Und da muss man auch vorsichtig sein. Weil der Stille Don, der als prototypisch gelten kann für den sozialistischen Realismus, ist nicht von vornherein ein schlechter Roman. Entschuldigen Sie, ich muss nur husten. Der sozialistische Realismus, also eine Vorstellung der realistischen Literatur, wie sie im 19. Jahrhundert geprägt wurde, aber gefüllt mit sozialistischen Inhalten, ist ja nicht von vornherein abzulehnen. Abzulehnen ist die Dogmatisierung des sozialistischen Realismus. Also die zunehmende staatliche Erklärung, als dass dies die einzige Art sei, in der Literatur geschrieben werden dürfe. Und das hat sich dann in den 30er, 40er Jahren durchgesetzt, und zwar auf sehr dramatische Weise durchgesetzt, weil viele Autoren der 20er Jahre ermordet wurden. Das muss man auch immer wieder betonen. Sie wurden ermordet, sie wurden in Lager geschickt und dort auf lange nicht dokumentierte Weise umgebracht. Ich nenne paradigmatisch Isaac Babel. Das ist ein interessanter Fall. Gerade Isaac Babel, der meiner Meinung nach der bedeutendste Kurzgeschichtenerzähler der Weltliteratur ist im 20. Jahrhundert. Isaac Babel hat ein Buch geschrieben, die Reiterarmee, über den russisch-polnischen Krieg von 1920. Und er zeigt die Grausamkeit auch der russischen Kämpfer, russischen Kosaken. Gleichzeitig aber sieht er die Notwendigkeit der Revolution ein. Das ist diese Ambivalenz, von der ich vorhin gesprochen habe. Man erkennt die negativen Seiten der Revolution und gleichzeitig ist man der Meinung, dass eine Revolution nötig war. Im Übrigen gibt es einen historischen Parallelfall, nämlich wenn Sie sich die Beurteilung der Jakobinerzeit anschauen. Auch die postjakobinische Literatur verurteilt zwar die Grausamkeiten der Jakobiner, Sie wissen ja, dass es da massenhafte Hinrichtungen gab, gleichzeitig aber erkennen einige Autoren die Notwendigkeit der Französischen Revolution, ohne die wir heute nicht in der Demokratie leben würden, in der wir leben. Also das muss man sehen, wir sind auch Erben des Jakobinismus und diese Ambivalenz der Intellektuellen gegenüber Revolutionen, die finden Sie auch wieder in der Literatur der 20er Jahre in der Sowjetunion.
Sie schreiben in dem Vorwort oder also deuten recht schnell an, dass Sie hauptsächlich russisch schreibende Literaten ausgesucht haben und es sich ja bei der Sowjetunion auch um einen Vielvölkerstaat handelte, bei dem das Verhältnis halt zu bestimmten Minoritäten auch wahrscheinlich in der Kulturpolitik problematisch war. Vielleicht können Sie das Verhältnis erklären oder diese spezifische Kulturpolitik.
Ja, also zunächst mal mein Mangel. Ich habe halt Slawistik studiert, ich spreche Russisch, aber ich spreche nicht die Sprachen der asiatischen Völker oder anderer Völker in der Sowjetunion. Ich spreche auch nicht Lettisch oder Litauisch oder Estnisch. Kenne die nicht russischen Literaturen auch nur aus Übersetzungen und davon gab es damals nicht so viele. Der zweite Grund ist natürlich der, dass Russisch sozusagen zur Lingua Franca in der Sowjetunion wurde. Es war das Verständigungsmittel. Und es haben auch Schriftsteller nicht russischer Völker auf Russisch geschrieben. Sie dürfen auch nicht vergessen, unter diesen Völkern gab es solche, die eine sehr alte Schriftkultur hatten, wie die Georgier zum Beispiel oder die Balten. Aber es gab auch Völker, die noch nicht mal eine Schrift hatten. Also die zyrillische Schrift dann übernommen haben für ihre eigenen Sprachen. Aber auch die haben in der Regel dann, um überhaupt gelesen zu werden, auf Russisch geschrieben. Aber ich will mich jetzt gar nicht darauf hinausreden. Es ist in der Tat so, dass ich kein Kenner der nicht-russischen sowjetischen Literatur bin. Dafür gibt es einige wenige Spezialisten. Aber denken Sie an Autoren wie Aitmatow zum Beispiel. Der hat Russisch geschrieben, obwohl er kein Russe war. Also der Kolonialismus hat sich ausgewirkt, so wie ja in den französischen Kolonien in Algerien Französisch geschrieben wurde und nicht Arabisch. Also das war ein russischer Kolonialismus, der übrigens nicht erst durch die Sowjetunion eingeleitet wurde, der schon im zaristischen Russland stattgefunden hat und der übrigens bis heute anhält. Also bis heute, wenn Sie im Fernsehen Interviews sehen mit Leuten aus den asiatischen selbstständigen Staaten, früheren Sowjetrepubliken, die reden in Interviews immer Russisch. Schon weil man keine Übersetzer findet oder die Korrespondenten der ARD oder des ZDF die anderen Sprachen nicht sprechen.
Sie haben ja wahrscheinlich einen Überblick über die neuere russische Literatur. Inwiefern spielt da die Sowjetgeschichte eine Rolle? Wie sind bestimmte stilistische oder ästhetische Formen aus der Sowjetliteratur da noch aufgehoben?
Also heute finden wir in der russischen Literatur dieselbe Vielfalt, wie man sie auch in anderen Nationalliteraturen findet. Es gibt einerseits wieder avantgardistische Autoren, die gab es auch schon in der Sowjetunion, also auch im Untergrund, das sogenannte Samizdat, nicht wahr? Samizdat heißt, dass Literatur ist, die von den Autoren selbst herausgegeben wurde. Herausgegeben ist zu viel gesagt, die wird auf der Schreibmaschine geschrieben und in Durchschlägen dann verbreitet, aber erstaunlich effektiv verbreitet. Das sind so Autoren wie Sorokin, Kazakov und so weiter. Und es gab übrigens gerade hier in Westdeutschland, in der Bundesrepublik, einige sehr verdienstvolle Redakteure. Ich möchte hier Norbert Wehr nennen von der Zeitschrift Schreibhefte, die sich sehr intensiv gekümmert haben um diese Samizdat-Literatur und sie auf Deutsch, dann also deutsche Übersetzung, hier in Deutschland publiziert haben, aber auch in Frankreich, da gab es auch Exilzeitschriften, russische Exilzeitschriften, die solche Literatur veröffentlicht haben. Diese Autoren konnten dann nach der Zerschlagung der Sowjetunion, nach dem Ende der Sowjetunion frei publizieren. Aber sie sind natürlich, wie alle avantgardistischen Autoren, ob jetzt im Westen oder im Osten, nicht so schrecklich viel gelesen. Das muss man auch dazu sagen. Und dann gibt es realistische Erzähler, die sich nicht so sehr formal unterscheiden von Realisten der Sowjetzeit wie inhaltlich. Also sie sind sehr kritisch. Es ist so, dass die gegenwärtige russische Literatur und auch übrigens die Filme von heute sehr stark negativ sind, sehr kritisch sind, auch gegenüber den jetzigen Verhältnissen. Also nicht etwa nur historisch gegenüber den sowjetischen Verhältnissen, sondern auch gegenüber den Verhältnissen unter Putin, die neue Armut, die in Russland entstanden ist, die immer größer werdende Kluft zwischen Arm und Reich, übrigens auch ein Phänomen, das Russland an den Westen annähert. Also es gibt eine Vielfalt von Autoren. Ich verfolge das jetzt nicht im Detail, aber jeder, der in die Buchhandlungen geht, findet dort heute russische Bücher. Es ist gerade jetzt dieser Tage ein neues Buch von Viktoria Tokarjeva auf den Tisch gekommen. Das ist eine von den Autoren. Es ist übrigens interessant, es gibt eine ganze Menge Autorinnen. Was vielleicht ganz interessant ist, ist eine neue Strömung der dokumentarischen Literatur in der Sowjetunion, die eben versucht, einerseits die Geschichte aufzuarbeiten, aber andererseits auch die gegenwärtige Situation etwa von Frauen in Russland zu dokumentieren. Das ist eine Art von Literatur, die sehr nahe kommt dem, was man Oral History nennt, also mündliche Erzählungen. Es werden Interviews geführt mit Leuten, die ihre Geschichten erzählen. Und also dazu gehört die Ulitskaya oder Alexejewitsch, die Nobelpreisträgerin vom vorletzten Jahr, die also solche eine Art von Dokumentarliteratur bringen. Man könnte sie vergleichen. Naja, lassen wir die Vergleiche. Also, das gibt es auch in anderen Literaturen, auch in der deutschen Literatur gab es das vor allem in den 70er, 80er Jahren. Und das ist vielleicht auch ein Kennzeichen für eine Zeit, in der es große gesellschaftliche Probleme gibt und Umbrüche und Autoren näher dran sind an der Wirklichkeit, als unbedingt sich Geschichte auszudenken.
Dann, wo Sie es angerissen haben, würde ich gern als letzte Frage nochmal erfahren, welche Rolle denn Schriftstellerinnen in der frühen Sowjetunion gespielt haben. Wie weit verbreitet es auch vor der Revolution war, dass Frauen schreiben, inwiefern es da eine Änderung gab?
Ja, es gab eine ganze Reihe von Schriftstellerinnen. Trotzdem überwiegt auch in der sowjetischen Literatur die Zahl der Männer, die geschrieben haben. Allerdings das Bewusstsein für diese Problematik war in der Sowjetunion, ist doch heute ein anderes als im Westen, wie übrigens auch in der DDR. Also die wenn Sie mit DDR-Autorinnen sprechen, dann äußern die sich eher befremdlich über bestimmte Positionen des westlichen Feminismus. Es ist ja so, dass die Frauen in den Staaten des Machtbereichs der Sowjetunion zu einem sehr viel höheren Prozentsatz berufstätig waren als im Westen. Und diese Berufstätigkeit, das gilt jetzt nicht speziell für Schriftsteller, das gilt für die Gesellschaft. Diese Berufstätigkeit hat ihnen auch eine Selbstständigkeit ermöglicht und auch ein Selbstbewusstsein. Frage, wie viel Frauen sitzen im Vorstand eines Betriebs, hat sich nicht gestellt, weil es diese Vorstände nicht gab in dieser Form. Natürlich war auch die Sowjetunion eine patriarchalische Gesellschaft. Natürlich ist das falsche Wort. Sie war eine patriarchalische Gesellschaft, wie alle Gesellschaften, die wir zurzeit kennen. Es gab in der Geschichte schon matriarchalische Gesellschaften, aber das ist lange her. Das wirkt sich auch auf die Künste aus. Aber eine Debatte darüber, wie viel Prozent der Autoren Frauen sind oder Autorinnen Frauen sind, kenne ich nicht aus der Sowjetunion. Das war nicht das Problem, das diskutiert wurde.